Deutschlandfunk. Der Tag.
Das sind diejenigen, die der erste Ansprechpartner sind in der Kommunalpolitik und immer wieder auch verbal oder körperlich angegriffen werden. Ehrenamtliche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Heute gab es für die besondere Aufmerksamkeit und Wertschätzung auch, und zwar vom Bundespräsidenten.
Demokratie beginnt vor Ort. Das ist der Titel unserer Veranstaltung und Sie alle hier im Saal, Sie geben der örtlichen Demokratie Gesicht und Stimme. Seien Sie, meine Damen und Herren, ganz herzlich willkommen hier im Schloss Bellevue.
Ja, und auch wenn es eben eine zusätzliche Belastung ist und oft genug auch ein emotionaler Kraftaufwand, es gibt zum Glück nach wie vor Menschen, die diesen Job machen und machen wollen, trotz allem. Mehr zum Termin und zu einer aktuellen Umfrage der Körber-Stiftung unter ehrenamtlichen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern heute bei uns. Und wir schauen auf die EU-Asylreform, die das EU-Parlament gestern beschlossen hat und von der man den Eindruck hat, so richtig zufrieden ist niemand damit. Sonja Meschkat, mein Name. Dann geht's jetzt los. Okay, da gab's dann auch einige Lacher, denn es hat offenbar viele ehrenamtliche Bürgermeister und Bürgermeisterinnen abgeholt.
Der Satz, den Sie vermutlich am häufigsten hören, geht ungefähr so: Ach, wo ich dich gerade sehe.
Frank-Walter Steinmeier heute bei seiner Rede im Schloss Bellevue. Und da ist auch Nicole Pichotta dabei gewesen, 87er Jahrgang, 37 Jahre alt, habe ich gerne übernommen, müssen Sie nicht weiterrechnen. Vorsitzende der SPD in Oldenburg und ehrenamtliche Bürgermeisterin. Frau Pichotta, dieses Treffen beim Bundespräsidenten heute, wie wichtig war dieser Termin für Sie?
Also ich habe vor einigen Wochen die Voranfrage bekommen und war total begeistert, weil das natürlich sowas ist, was man nicht alle Tage bekommt, beziehungsweise wenn man auch ein politisch interessierter Mensch ist, dann ist das natürlich eine Wahnsinnsehre, vom Bundespräsidenten eingeladen zu werden. Und das hat mich natürlich total gefreut. Also es hat jetzt unheimliche Wertschätzung gefunden. Und dass mal so sichtbar gemacht wird, wie viel Zeit man eigentlich oder auch wie viel Kraft man in dieses Ehrenamt reinsteckt.
Sie waren ja stellvertretend da. Insgesamt 80 Ehrenamtliche sind da heute eingeladen gewesen. Und es gibt 6.500 ehrenamtliche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister insgesamt in Deutschland. Das heißt, so wie Sie es gerade beschrieben haben, das ist eine besondere Situation für Sie gewesen. Und es geht schon darüber hinaus, als dass man jetzt sagen könnte, das ist ein rein symbolischer Termin gewesen.
Auf jeden Fall. Also das sehe ich schon so, weil man heute auch noch mal die Möglichkeit hatte und auch gestern andere BürgermeisterInnen kennenzulernen und auch sich zu vernetzen untereinander. Und es ist ja so, dass man auch im politischen Alltag oft vor neuen Herausforderungen steht und gar nicht so weiß, ja, wie kann ich mich vielleicht perfekt vorbereiten oder wie mache ich dies, das, jenes. Und es ist halt super wertvoll, da auf ein Netzwerk zurückgreifen zu können, wo man sich so ein bisschen Tipps und Ratschläge für den Alltag einfach holt.
Manchmal auch so ein bisschen Kummerkasten gegenseitig.
Absolut. Man kann ja dann auch so Themen nochmal gemeinsam besprechen mit jemandem, der so eine lokale Distanz hat. Und das ist schon ganz toll. Auch übrigens zu sehen, dass Diskussionen auch sehr ähnlich sind. Also ich will damit sagen, es geht dann nicht um das Inhaltliche, sondern wie werden eigentlich Diskussionen geführt? Also dass sie sich emotionalisiert haben, dass es ein bisschen polarisierter wird, dass der Sprachstil verroter wird, das Thema mit Social Media, wie kommuniziere ich dort korrekt, wie gehen auch Leute mit mir um, welche Situationen sind mir unangenehm, wo habe ich mich schlecht gefühlt, dass man merkt, andere haben das auch schon erlebt und das hilft einem auch sehr.
Da sind wir eigentlich direkt beim Thema, das man in den letzten Jahren ja immer wieder hört. Und es gibt eben auch jetzt diese aktuelle Umfrage von der Körber-Stiftung unter den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, den Ehrenamtlichen, dass eben rund 40% eben auch schon mal Erfahrung gemacht haben mit Hass und Gewalt. Welche Erfahrung haben Sie da bisher gemacht?
Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass meine Kleidung kommentiert wurde auf einem öffentlichen Termin, wo dann vor versammelter Mannschaft gesagt wurde, oh, nächstes Mal bitte in einem kürzeren Kleid. Und das als witzig empfunden wurde. Und das war für mich unfassbar schlimm. Also ich bin dann nach dem Termin in mich gekehrt und habe gedacht, was hast du jetzt eigentlich falsch gemacht in dieser Situation? Und ich habe nichts falsch gemacht. Und es war echt schlimm für mich. Und ich habe dann für mich überlegt, wie gehe ich damit um? Habe das dann auch zurückgespiegelt an den Veranstalter, dass das natürlich völlig in inakzeptabel ist und sowas keiner ertragen muss. Mhm. Und was auch ein Ergebnis heute, fand ich, war in vielen Gesprächen, dass gerade BürgermeisterInnen, die sehr ja präsent in ihren Stadtteilen sind oder in ihrer Stadt, dass die dann natürlich auch als Ventil manchmal benutzt werden, wenn man mit bundespolitischen Entscheidungen unzufrieden ist oder mit landespolitischen Entscheidungen.
Genau, die bundespolitischen Entscheidungen, die Sie dann eben auf der kommunalen Ebene auch einfach umsetzen müssen oder versuchen umzusetzen. Was sind denn dann noch so Themen zum Beispiel, mit denen die Leute zu Ihnen kommen? Sie sind die erste Ansprechpartnerin. Was sagen die Ihnen?
Korrekterweise bin ich ja in Oldenburg quasi Zweite. Also unser Erster ist unser Oberbürgermeister, wo natürlich dort dann direkt die Ansprache ist. Aber ich werde natürlich auf vielen Terminen, wo ich repräsentativ unterwegs bin, angesprochen. Und das ist oft schon so eine Unzufriedenheit mit einer Gesamtsituation. Das kriegt man schon gespiegelt. Und das ist halt dann immer die Frage, was man konkret machen kann, um die Person direkt irgendwie abzuholen. Und das Zweite, was mir halt auch auffällt, ist, dass einfach sehr, sehr viel Unwissenheit auch manchmal da ist. Dass Informationen falsch interpretiert werden, überhaupt falsche Informationen da sind. Und man kann da erstmal erklären und erklären, warum manche Entscheidungen so getroffen wurden und andere so. Und es einfach nicht verstanden wird oder vielleicht auch bewusst manchmal nicht verstanden werden will.
Das heißt, Sie haben im gewissen Sinn dann auch den Job, dass Sie einfach noch viel Aufklärungsarbeit leisten müssen?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das ist eine Herausforderung, dass man merkt, dass man viel stärker in Themen drin sein muss als vielleicht. Oder vielleicht ist das auch schon immer so gewesen, das kann ich nicht beurteilen, 37 Jahre alt und da kann ich jetzt nicht auf so langjährige Erfahrung zurückblicken, berechtigterweise. Ne?
Warum machen Sie diesen Job denn überhaupt ehrenamtlich? Also was treibt Sie da an? Sie haben ja eigentlich noch einen hauptberuflichen anderen Job, ne?
Genau, richtig. Ich bin hauptberuflich komplett anders unterwegs, aber ich engagiere mich schon seit sehr, sehr vielen Jahren politisch und mir macht es einfach total viel Spaß, Themen zu diskutieren, Themen abzuarbeiten. Also für mich ist gerade Kommunalpolitik sehr spannend, wenn man da direkt auch Ergebnisse sehen kann. Ne? Das finde ich halt toll und auch diese Funktion, dass sich Leute einfach bei einem melden können und ihre Anliegen vortragen können und man dann sozusagen gemeinsam die Stadt noch ein bisschen schöner macht. Also ich lebe schon immer in meiner Stadt in Oldenburg und finde einfach, dass es eine großartige Stadt ist, die es verdient, dass man gemeinsam anpackt, dass die Lebensqualität einfach so großartig bleibt. Und das ist so meine Motivation, mich kommunalpolitisch zu engagieren. Und mit Blick auf das Bürgermeisteramt ist es für mich so, dass ich das unheimlich wichtig finde, dass sich mehr junge Frauen politisch engagieren und eben auch das Thema Vorbildfunktion eine große Rolle spielt. Gerade für viele Frauen, die sich manches vielleicht auch nicht zutrauen, weil sie denken, das ist ein Job, den kann man nicht leisten nebenbei. Ich finde, man kann ihn doch leisten und ich finde, auch so ein Job muss daran wachsen, dass man eben andere Anforderungen auch stellt und dass man auch mal sagt, jetzt ist auch mal Feierabend, weil ich auch als Mutter beispielsweise dies und jenes tun muss. Mhm. Wobei ich persönlich keine Kinder habe, aber ich das ja von vielen Gleichaltrigen gespiegelt bekomme.
Prozentual ist es, glaube ich, auch so verteilt bei den Ehrenamtlichen. Es gibt mehr Männer im Job der ehrenamtlichen Bürgermeisterinnen, Bürgermeister als Frauen, ne?
Das kann wohl, auf jeden Fall. Weil im Endeffekt ist es immer so, war mein Eindruck damals, dass es so eine Art Blackbox ist. Ne? Was kommt eigentlich auf mich zu? Und man muss auch so eine gewisse, ja, so eine kleine Rampensau ja im Endeffekt auch sein. Ne? Dass man dann irgendwie zu Terminen hinfährt und einfach gute Stimmung verbreitet. Und natürlich aber auch das ernst nimmt, was dort passiert und das Maß an Wertschätzung dann bringt. Wenn man zum Beispiel bei einem 100-jährigen Geburtstag ist, wenn man bei einem Firmenjubiläum ist, bei einem größeren, wenn man was Großes eröffnen darf. Das ist ja für die Leute, die das betreiben, ja total wichtig. Und wenn man dann als Bürgermeisterin dazukommen darf und dann noch ein kleines i-Tüpfelchen draufsetzt, macht das halt total Spaß. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es eben auch was ist, was manche auch einfach lernen müssen und auch den Mut haben, dann selbstsicher irgendwo hinzugehen und das schön zu machen für die Beteiligten.
Jetzt haben Sie nochmal diese Wertschätzung angesprochen, also eben beim Bundespräsidenten, jetzt eben auch bei solchen Terminen. Und davor haben wir eben über Hass, Gewalt, blöde Sprüche gesprochen, die Sie eben auch ab und zu mal reingedrückt bekommen. Mhm. Würden Sie denn trotzdem sagen, dass das, was Sie da machen, auch wertgeschätzt wird von den Bürgerinnen und Bürgern?
Total. Also das muss ich schon ausdrücklich sagen. Also da, wo ich lebe, da ist das, in Oldenburg ist das schon zu, würde ich wirklich sagen, zu 90% oder noch mehr einfach so, dass die Leute einen wirklich mit offenen Armen empfangen und dass das einfach total viel Spaß macht, wenn man eben auch gespiegelt bekommt, dass die Leute das gut finden, dass man das macht, weil wo andere Leute, sag ich mal, Zeit haben, um Fußball zu gucken, Sport zu treiben, Freunde zu treffen, so Freizeitaktivitäten machen, da investiere ich halt dann meine Freizeit rein. Ne? Mhm. Und mir macht es aber total viel Spaß, einfach so mit Menschen zu auch Zeit zu verbringen und von ihnen lernen zu dürfen. Ne? Und das war heute auch total spannend bei dem Termin, dass eben auch nicht nur Frank-Walter Steinmeier zu uns gesprochen hat, sondern auch seine Frau einen festen Part übernommen hat und dass sie auch nochmal so ein bisschen was aus ihrem Themenfeld Frauen in Kommunalpolitik referiert hat und wo da die Probleme sind aus ihren Untersuchungen. Und das war natürlich total schön zu sehen, dass das Thema da auch so fokussiert wird, ne? Dass mehr Frauen einfach in die Politik müssen.
Eine Kollegin von Ihnen, die war ja auch heute nochmal zu sehen im Stream, die hat auch einiges nochmal gesagt. Sigrid Schumacher, glaube ich, das ist eine ehrenamtliche Bürgermeisterin aus den östlichen Bundesländern. Und eine Kritik, die sie hatte, war ja, dass es eigentlich zu wenig Respekt gibt für dieses Amt, für diesen Einsatz, den sie da bringen. Sie hat das bezogen sowohl eben auf die Bürgerinnen und Bürger, aber eben auch diese Kritik gewendet in Richtung Politik. Das heißt also Bundespolitik und Landespolitik. Und wenn wir nochmal gucken auf diese Umfrage, da sagt eine Mehrheit der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister auch, dass da zu wenig Unterstützung eigentlich da ist. Teilen Sie diese Kritik, beziehungsweise wo würden Sie sich das denn ganz konkret nochmal wünschen für Ihren Bereich, dass es da mehr Unterstützung gibt?
Also was ich ehrlich sagen muss, das waren ja auch Ergebnisse aus dieser Untersuchung, dass es eben unterschiedliches Gefälle gibt in West- und Ostdeutschland. Mhm. Ne? Und das würde ich auch ehrlich für meinen Geltungsbereich sozusagen sagen, dass wir dieses Thema eigentlich nicht haben. Also soll heißen, diese Unterstützung oder diese Kritik, die ich jetzt an der Politik äußern würde, das ist für mich gar nicht da tatsächlich. Für mich konkret ist es so, dass die Arbeit eigentlich sehr gut zusammenläuft, also auch mit den verschiedenen politischen Ebenen.
Aber Sie sehen, dass es in anderen Teilen von Deutschland oder Sie kriegen das mit von Ihren Kolleginnen, dass es da ganz anders läuft.
Ja, das kriege ich auf jeden Fall mit. Also das hat man auch jetzt an den Gesprächen so gemerkt, dass doch vor allen Dingen in den ostdeutschen Bundesländern da doch mehr Probleme vor Ort sind, weil sich da Bürgermeisterinnen auch alleingelassen fühlen. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen, weil die sozusagen zum Punching Ball gemacht werden der bundespolitischen Entscheidungen oder was auch immer. Natürlich wünscht sich jede Stadt mehr Geld. Ich glaube, da brauchen wir nicht drüber. Aber da sind wir auch ganz gut aufgestellt. Deswegen, also das läuft ganz gut Hand in Hand mit Bund und Land. Also da ist auch eine, würde ich sagen, auch gute Zufriedenheit einfach vor Ort.
Also für Sie läuft es gut, für andere nicht ganz so gut.
Ja, auf jeden Fall, das würde ich schon so sagen.
Und ich glaube, das ist dann auch wieder der nächste Punkt. Es gibt ja durchaus Schwierigkeiten, da immer auch Nachfolger zu finden. Vielleicht auch nochmal so mit dem Blick auf die vielen Kommunalwahlen Anfang Juni, die Landtagswahlen in Brandenburg, Thüringen, Sachsen. Wenn sich niemand engagiert in dem Bereich, in dem Sie sich jetzt engagieren, wem überlässt man denn dann im Zweifel das Feld?
Also bei der Kommunalwahl in Oldenburg hatten wir sehr viele Kandidierende und da war auch großes Interesse da zu kandidieren, also für die verschiedenen Parteien, die ihre Listen eingereicht haben. Ich kann mir schon vorstellen, dass es gerade so im ländlichen Raum vielleicht schwieriger sein könnte, geeignete Kandidatinnen zu finden, weil das ja schon manchmal so ist, dass Leute dann zum Studieren weggehen und sich dann einfach einen anderen Lebensmittelpunkt suchen. Ne? Aber in so einer Studentenstadt wie Oldenburg ist das eigentlich nicht das Thema, da geeignete Kandidatinnen zu finden. Was ich aber trotzdem so mit Blick auf die anderen sagen könnte, wenn es da Defizite gibt, ich glaube, das ist halt total wichtig, dass langjährige, beispielsweise ehrenamtliche Bürgermeister rechtzeitig gucken, Leute zu aktivieren und anzusprechen und zu sagen, du hast Potenzial, willst du dich nicht mehr einbringen und ich unterstütze dich auch auf diesem Weg. Weil das ist schon so ein bisschen das Thema Blackbox. Ne? Man weiß eigentlich gar nicht genau, worauf man sich da einlässt unter Umständen. Und wenn man aber frühzeitig dann eben guckt, dass man über eine Nachfolgeregelung auch eine Information eben Bescheid weiß, was auf einen zukommt, dann macht man, glaube ich, auch, weckt man auch mehr Interesse an so einer Geschichte.
Sie haben ja ganz am Anfang gesagt, dass das heute auch nochmal wichtig war, sich eben mit den anderen auszutauschen. Was nehmen Sie denn insgesamt heute vom Tag mit? Also motiviert er Sie jetzt nochmal extra mehr oder sind Sie auch nochmal ein bisschen mehr sensibilisiert worden für Themen, die andere Ehrenamtliche in dem Bereich dann vielleicht auch haben?
Also was ich mitnehme, ist wirklich ein reichlich gefülltes Portemonnaie mit neuen Visitenkarten. Also das ist echt total cool, wie viele Menschen man da noch kennenlernen durfte. Ich bin total motiviert, weil das schon so ist, man hat ja sehr viele Stunden, die man sich pro Woche dann einsetzt oder engagiert in diesem Ehrenamt. Und dann zu sehen, was für eine Wertschätzung das gegeben hat, das war für mich einfach total, das beflügelt. Auf jeden Fall. Was mich aber tatsächlich nochmal beschäftigt, sind dann wirklich so Fragestellungen, wie kann Kommunalpolitik weiblicher sein? Das ist, glaube ich, so jetzt mein konkretes Thema, weil ich einfach feststelle, dass immer wieder diskutiert wird, ja, es müssen mehr Frauen, aber im Endeffekt ist das ja auch was, was seit Jahren schon diskutiert wird. Also muss man irgendwie nochmal überlegen, wie man noch darüber hinausgehen kann, ne? Dass es dann wirklich zu einer Umsetzung kommt. Und das Zweite, was mich halt wirklich beschäftigt, ist so die Sorge meiner ehrenamtlichen Kolleginnen, die Landtagswahlen jetzt vor der Brust haben, wo erkennbar ist, dass die AfD unheimlich, ich hoffe nicht, aber wahrscheinlich stärker abschneiden wird, und die Sorge, was das mit unserem Land machen wird. Also das beschäftigt mich sehr, ehrlich.
Frau Pichotta, dann haben Sie recht herzlichen Dank für Ihre Zeit und fürs Gespräch, und ich hoffe für alle, dass Sie weiterhin so motiviert bleiben. Dankeschön.
Danke.
It's time to fix our broken migration policy. The pact will help us to protect our borders and manage migration in an orderly way.
So hat sich Ylva Johansson, die Innenkommissarin der EU, gestern vor der Abstimmung im EU-Parlament geäußert. Ob das, was Johansson da anspricht, tatsächlich alles geregelt werden wird mit der beschlossenen EU-Asylreform, kann man wahrscheinlich 2 bis 3 Fragezeichen dran machen. Wir versuchen uns dem Ganzen trotzdem mal anzunähern, gemeinsam mit unserer Brüssel-Korrespondentin Caro Born, die diese Debatte all die Zeit über verfolgt hat. Caro, mein Eindruck ist, so wirklich zufrieden ist ja niemand mit dem, was da am Ende rausgekommen ist. Also der extremen Rechten ist es zu schwach, die Linken und die Grünen, denen geht das viel zu weit. Und es ist ja auch gar nicht so klar gewesen, dass die Abstimmung durchgeht. Es hat ganz, ganz viel Kritik und Streit gegeben bis zum Schluss. Warum haben die EU-Abgeordneten dann doch in Mehrheit zugestimmt? Weil es besser ist als das, was man bisher hatte?
Ja, das war ein Argument, das immer kam. Und auch, dass man denkt, dass in Zukunft wahrscheinlich kein besserer Vorschlag kommen wird. Also wenn man auf die Parlamentswahlen in 2 Monaten guckt, dann geht man davon aus, dass man sich nach diesen Wahlen wahrscheinlich noch weniger einigen könnte als jetzt. Und deswegen hat man gesagt, vielleicht ist der Vorschlag nicht perfekt, aber ist es eben was, mit dem wir jetzt arbeiten können. Und vielleicht nochmal kurz aufs Parlament geguckt, weil du es auch angesprochen hast. Also es gibt ja eine Mehrheit von Sozial- und Christdemokraten und Liberalen. Und ich glaube, teilweise haben die auch Druck aus ihren Hauptstädten bekommen, dass sie zustimmen sollen. Es gab da zwar Abweichler, also ein paar aus der SPD, aber auch aus der italienischen Partito Democratico, die gesagt haben, wir stimmen nicht dafür, denn Ministerpräsidentin Meloni stimmt dafür. Die ist in der Fraktion quasi zwischen Christdemokraten und der Fraktion ganz rechts. Also so etwas hat da auch eine Rolle gespielt. Aber wir haben eben die 3 größten Fraktionen dafür. Du hast erwähnt, wer alles dagegen war, aber das hat dann eben am Ende doch gereicht.
Dann lass uns noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen, was da jetzt wirklich drin steckt. Also ich glaube, man kann schon so zusammenfassen, dass man sagt, im Kern geht es da vor allen Dingen um Verschärfungen. Was bedeutet das denn jetzt für die Asylsuchenden, die eben in Zukunft noch kommen werden nach Europa? Wie schwer wird's für die?
Also wenn wir uns den Weg einmal angucken, dann gibt es gleich bei der Einreise ein Screening. Das heißt, da werden die Menschen registriert und es gibt auch verschiedene Überprüfungen, also der Identität, der Gesundheit, aber auch ein Sicherheitscheck. Und danach wird eben geguckt, wer kommt aus einem Land mit niedriger Schutzquote, also hat wenig Aussicht auf Asyl, und derjenige muss in ein Schnellverfahren. Also das wäre zum Beispiel, also die Anerkennungsrate, wenn die unter 20% liegt im Durchschnitt, dann wäre das für Menschen aus Albanien, aus Indien oder aus Tunesien so, dass die in diese 12-wöchigen Verfahren in Grenznähe, die Grenzverfahren müssen. Bei Leuten, bei denen die Anerkennungsrate höher liegt, die kommen ins reguläre Asylverfahren, alle anderen ins Grenzverfahren, damit sie dann, wenn sie eben keinen Schutz bekommen, von dort auch schnell wieder zurückgebracht werden können.
Du hast jetzt diese Schnellverfahren gerade schon angesprochen. Kannst du uns noch mal ein bisschen mehr sagen, vielleicht zu diesen haftähnlichen Bedingungen, die dann eben wohl zum Normalfall werden? Was heißt das denn konkret eigentlich? Was kann man sich darunter vorstellen?
Also die Idee ist, dass die Menschen während dieser Verfahren noch nicht eingereist sind, also dass sie noch nicht auf europäischem Boden sind. Während dieser 12 Wochen gelten sie als nicht eingereist. Und damit sie nicht einfach weitergehen, wird man sie festhalten müssen. Da wird immer wieder von geschlossenen Einrichtungen oder eben auch haftähnlichen Bedingungen gesprochen. Da gibt es die Kritik daran, dass dadurch eben neue Massenlager an den EU-Außengrenzen entstehen könnten, wie man es schon hatte mit Moria, beziehungsweise dass die Menschen dann auch einfach festhängen in so einer Art Niemandsland. Also es heißt zwar 12 Wochen, und nach diesen 12 Wochen, wenn sie keine Entscheidung haben, dann können sie eigentlich einreisen, beziehungsweise wenn es eine Entscheidung gibt, dann gäbe es nochmal 12 Wochen für die Abschiebung. Aber man weiß alles überhaupt nicht, wie würde das funktionieren, warum soll das plötzlich schneller funktionieren mit den Rückführungen, wenn es nicht funktioniert, wohin sollen die Menschen dann? Also das sind alles noch offene Fragen.
Gucken wir nochmal auf die Grünen. Für die gab es ja schon eindeutig eine rote Linie, und zwar der Punkt Familie mit Kindern. Da wollte die Bundesregierung eigentlich eine Ausnahme durchsetzen, das war aber nicht erfolgreich. Und da ist eben jetzt oft zu hören, dass da auf angemessene Bedingungen geachtet werden soll. Was heißt das denn eigentlich? Was sind angemessene Bedingungen und wer achtet dann darauf, dass sie eingehalten werden? Wie wird das kontrolliert?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das wird man bei der Umsetzung noch sehen. Also diese Bedingungen, die beziehen sich auf die Standards bei der Unterbringung. Man hat ja jetzt noch diese 2 Jahre Umsetzungsfrist, wo sich das alles zeigen wird. Wer allerdings nicht in diese Grenzverfahren fällt, das kann man sagen, das sind unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Aber bei den Familien mit Kindern, da hat es Deutschland eben nicht geschafft. Hatte ja auch noch aufs Parlament gehofft, aber das Parlament konnte sich ja mit seinen Punkten gar nicht durchsetzen. Deswegen war diese Hoffnung dann am Ende auch vergebens, dass sich da noch was ändert.
Dann gibt es ja noch den sogenannten Krisenfall. Das war so ein Punkt, wo Menschenrechtsgruppen dann eben auch viel Kritik geübt haben. Also es geht darum, wenn zu viele Menschen kommen, dann könnte das Schnellverfahren eben auch auf alle Schutzsuchenden ausgedehnt werden. Und diese Unterbringungsstandards, die du ja auch eben schon mal so grob angerissen hast, dass die eben noch weiter runtergesenkt werden könnten. Ich formuliere es jetzt mal ganz zugespitzt. Das heißt also Abschottung von Menschenrechten?
Ich finde es eine schwierige Frage oder eine sehr, sehr grundsätzliche Frage, weil man sich ja dann gleichzeitig auch fragen kann, gilt das nicht schon, wenn wir an die griechische oder an die bulgarische Grenze zur Türkei schauen, also dass diese Grenzen eigentlich nahezu dicht sind, seit der EU-Türkei-Deal jetzt seit 4 Jahren nicht mehr funktioniert. Also an diesen Grenzen werden die Menschen mit Gewalt wieder zurückgedrängt. Und da gibt es also die übliche Kritik, die Linken sagen, das Ganze wird dazu noch führen, dass sich die Festung Europa weiter verstärkt. Von der rechten Seite heißt es, nein, trotz dieser Verschärfung lädt die EU die Menschen ja geradezu ein, zu kommen. Also das, ja, ich finde es schwer, die Frage zu beantworten. Es kommt da sehr auf den Blickwinkel an. Wenn wir uns anschauen, was Kommissionschefin von der Leyen und auch die Parlamentspräsidentin Metsola, die gestern nach der Abstimmung gemeinsam vor die Presse getreten sind, gesagt haben, dann ist es im Prinzip, dass man gegenüber diejenigen, die keinen Schutz brauchen, härter auftreten möchte, damit man dann denjenigen Schutz geben kann, die ihn brauchen. So wird es immer dargestellt, aber wie es dann tatsächlich sich ausgestaltet, wird man sich jetzt, glaube ich, ganz genau angucken müssen.
Und das Asylrecht, wird das ausgehöhlt? Was ist da dein Eindruck? Auch wenn du jetzt eben ja schon gesagt hast, ne, es ist manchmal schwierig, die Frage zu beantworten, aber an dem Punkt würde ich es trotzdem gerne nochmal wissen mit deiner Einschätzung.
Ja, ich glaube, da muss man sich vor allem anschauen, was jetzt mit den sicheren Drittstaaten passieren wird, denn da soll ja ein Asylantrag unzulässig sein, wenn es eine wie auch immer geartete Verbindung in einen sicheren Drittstaat gibt. Also das kann sein, dass man zum Beispiel mal eine Weile dort gelebt hat oder dass man Familie in diesem Drittstaat hat. Aber das ist sehr, sehr vage formuliert. Also ob das zum Beispiel schon reicht, wenn ich durch diesen Staat durchgereist bin. Das wird man wirklich, das tut mir leid, dass ich es jetzt immer sagen muss, aber das wird man erst nach dieser Umsetzung sehen. Da will man sich jetzt auch noch EU-weit auf eine Liste einigen von solchen sicheren Drittstaaten. Die Mitgliedstaaten können aber auch selber darüber hinausgehen, was auf dieser Liste steht. Ich glaube grundsätzlich, um es mal sehr schematisch zu sagen, es soll kein Ruanda-Modell geben, wie es Großbritannien macht. Also, dass man überhaupt keine Verbindung in den Drittstaat hat. Es muss diese Verbindung geben. Aber da hängt es jetzt eben sehr stark daran, wie Mitgliedstaaten das ausgestalten, wie sie diese Verbindung auslegen. Und natürlich hängt es vor allem daran, dass man Drittstaaten findet, die bereit sind, da mitzumachen.
Ich komme noch mal kurz zu dem Ton zurück, den wir am Anfang gehört haben von Ylva Johansson, die ja gesagt hat, dass dieses Abkommen eben dabei helfen wird, die Grenzen zu schützen und die Migration zu regeln. Da klingt sie recht sicher. Wird diese Reform denn in diesem Punkt wirklich dabei helfen?
Also ich finde, da muss man ein bisschen abstufen, weil wenn man hört, Grenzen schützen, das ist ja eine Aufgabe, die den Mitgliedstaaten obliegt. Ich würde sagen, sie meint damit wahrscheinlich eher, dass die EU wirklich selber entscheidet, wer reinkommt und wer nicht. Durch diese stärkeren Kontrollen, über die wir am Anfang gesprochen haben, gleich wenn jemand ankommt, also wenn man es so sieht, dann ja. Und Migration besser zu regeln, also es ist ja auch Teil der Reform, dass man insgesamt die Standards in der EU angleicht. Also dass man die Verfahren harmonisiert oder ob die Menschen zum Beispiel Zugang zu Bildung haben. Also in diesem Sinne würde ich sagen, wird das Ganze stärker europäisch geregelt. Aber was man vielleicht auch denken könnte, Migration steuern, das finde ich dann immer schwieriger zu sagen. Also das weiß ich nicht, ob es die Reform dann wirklich tun wird. Also man setzt da, glaube ich, schon auf eine gewisse Abschreckungswirkung durch diese strengeren Verfahren. Und man möchte ja auch Abkommen mit Drittstaaten schließen, wo man Schleuserkriminalität bekämpfen will. Also in dem Sinne in Richtung Steuerung. Aber ganz so steckt das in der Reform selbst ja auch noch nicht drin. Da muss man dann noch viel nebenher regeln, unter anderem mit den Abkommen.
Wenn wir jetzt über die Asylreform sprechen, sollten wir, glaube ich, auch noch mal über einen Punkt reden, nämlich über diesen sogenannten Solidaritätsmechanismus, also wie die Geflüchteten dann eben auf die einzelnen Länder verteilt werden. Wie solidarisch ist der denn eigentlich?
Ja, ist die Frage, ob der seinen Namen verdient. Also man möchte die Ersteinreiseländer damit entlasten, die ja weiterhin für die Prüfung der Asylanträge verantwortlich sind. Und da hat man jetzt erstmal vereinbart, im Jahr 30.000 Asylsuchende innerhalb der EU zu verteilen. Es gibt da zwar noch Maßnahmen für den Krisenfall, also wenn sowas passiert wie Lampedusa zum Beispiel, aber grundsätzlich 30.000 Asylsuchende, wenn man die den 1 Million oder über 1 Million Asylsuchenden in der EU gegenüberstellt, dann wirkt es natürlich sehr klein, diese Zahl. Und wenn man noch dazu sagt, die Mitgliedstaaten können auch Geld geben, also sich sozusagen freikaufen, dann wirkt es noch viel kleiner. Also das kommt auch so ein bisschen darauf an, ob die Staaten das jetzt ausreizen werden und sich mit Händen und Füßen weiterhin dagegen wehren, Asylsuchende aufzunehmen. Da haben Polen und Ungarn schon gesagt, sie werden da nicht mitmachen bei der Verteilung. Verbindlich ist die bisher auch immer gescheitert. Und deswegen hat man da jetzt auch nur so den kleinsten gemeinsamen Nenner gefunden. Aber man hofft eben, dass es dadurch, dass es man jetzt trotzdem sich geeinigt hat, das schon helfen könnte, damit sich das Ganze entspannt und man da besser zusammenarbeitet in Zukunft.
Lass uns noch einen Blick werfen in Richtung Deutschland. Die Innenministerin Nancy Faeser geht ja davon aus, dass diese Reform zu einer Entlastung der Kommunen auch führen wird. Wie schätzt du das ein? Wird das so sein?
Das hängt jetzt, glaube ich, sehr viel daran, ob die Ersteinreiseländer so wie bisher die Migranten weiterhin einfach ziehen lassen und dann kommen sie am Ende nach Deutschland. Also wir hatten im vergangenen Jahr von den über 1 Million Asylanträgen ein Drittel davon in Deutschland gestellt, obwohl Deutschland keine Außengrenze hat. Also wenn das aufhört und die Menschen nicht mehr weiterziehen können, dann kommen auch weniger Menschen nach Deutschland. Und da muss man jetzt eben gucken, ob die Zusammenarbeit da mit den anderen EU-Staaten in Zukunft besser funktioniert. Ja, ob insgesamt die Regeln dazu führen, dass sich vielleicht Menschen davon abhalten lassen zu kommen, was ja Forscher immer bezweifeln, dass diese Abschreckungswirkung funktioniert. Aber vielleicht hilft es zumindest in geringem Maße.
Und damit danke mal wieder fürs Zuhören, fürs Aufmerksame. In der Redaktion war heute Sarah Zerback und ich habe auch noch mitgemacht. Sonja Meschkat ist mein Name. Wir hören uns bald schon wieder, morgen, wenn Lust und Zeit vorhanden ist. Ich würde mich freuen. Bis dahin erstmal einen guten Tag. Tschüss.